Gesetzlich geregelt ist es so, wenn sowas illegal betrieben wird, können die Strafen bis zu 500.000 Euro sein.
Herzlich willkommen zum Unternehmer-DNA-Podcast. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und hier geht es rund um die Themen des Unternehmerdaseins. Egal also, ob du gerade am Anfang stehst oder bereits ein erfolgreiches Unternehmen führst, du profitierst hier von den Erfahrungen anderer Unternehmen. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute habe ich Lisa zu Gast. Lisa ist eine Architektin, die sich im Bereich Kurzzeitvermietung spezialisiert hat. Eins kann ich schon vorwegnehmen, sie ist selbst auch aktive Vermieterin, beziehungsweise sie macht das mit ihrem Mann zusammen. Und ich will gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Lisa, stell dich doch vielleicht ganz kurz mal für die Zuhörer und Zuschauer vor. Wer bist du, was machst du und vor allem, wie bist du dazu gekommen?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Kurz zu mir. Ich wohne in Coburg und habe hier auch mein Büro gegründet. Und ja, das war eigentlich ein Zufall, wie ich zu dem Thema Kurzzeitvermietung gekommen bin. Es war eigentlich vor 1,5 Jahren, genau zur Weihnachtszeit, dass ich über Social Media beziehungsweise mein Partner, der Simon, ein Video gesehen hat zu diesem Thema. Hat es ihm einfach zufällig vorgeschlagen, weil das damals seine Mama geliked hat.
Lustig, okay.
Und dann waren wir danach sogar mit ihr frühstücken und hat sie davon erzählt, dass es doch so spannend ist, ob ich denn den und den Coach schon gesehen habe. Das ist doch vielleicht noch was für uns. Vor allem auch eben wegen diesem Thema Einrichtung und so weiter, weil ich ja beruflich damit zu tun habe, mir sowas Spaß macht. Und eigentlich war ich am Anfang erstmal nicht so angetan von dieser Idee, weil ich habe andere Pläne gehabt und wollte jetzt nicht noch ein neues Standbein aufbauen. Aber dann war mein Partner so begeistert davon, dass ich mir das doch mal angeschaut habe und dann hatten wir eben bei verschiedenen Coachings diese Termine und dann haben wir uns innerhalb von ein paar Tagen entschieden, das eben auch zu machen und haben gleich angefangen, uns da einzulesen. Es war ja am Anfang extrem umfangreich, auch für uns. Und mir war das selbst am Anfang auch gar nicht bewusst, dass es baurechtlich so ein großes Thema ist, das Ganze. Ich habe die letzten Jahre im Architekturbüro vor allem eben Bauleitung gemacht, Kostenberechnung und diese Themen und Bauanträge waren da jetzt nicht so mein Hauptbusiness. Aber dann habe ich mich da eben so reingefuchst. Wir hatten relativ schnell die erste Wohnung gefunden. Ich musste für uns die erste Nutzungsänderung machen und dann habe ich auch schnell gemerkt, okay, in diesen Gruppen ist eine hohe Nachfrage und es gibt gar keinen, der das so richtig anbietet, der sich darauf spezialisiert hat. Und dann dachte ich, na ja, das ist jetzt eigentlich meine Chance, in dieses Thema intensiv einzusteigen und habe dann innerhalb von 3 Monaten auch die Entscheidung getroffen, ein Büro zu gründen, was sich darauf spezialisiert. Und seitdem sind wir eben jetzt schon auf 6 Mitarbeiter
Wow,
angewachsen,
super.
die nur noch Nutzungsänderungen machen. Wir beraten, machen mittlerweile auch genau diese Beratung. Man kann das buchen, weil einfach da so ein extremes, eine extreme Unsicherheit einfach ist. Und ja, seitdem haben wir viele Nutzungsänderungen erfolgreich durchgeführt und wollen das auch weiterhin machen.
Ach, voll schön. Bei sowas geht mir immer mein Herz auf, weil wir haben fast die gleichen Startpunkte. Wir haben tatsächlich auch gestartet. Ich hatte irgendwann mal was bei YouTube gesehen und dachte mir so, boah, das kann doch nicht sein. Und Mieten, Vermieten, Kurzzeitvermietung, irgendwie nicht ganz geheuer. Aber wenn du erstmal in dieser Bubble bist, kriegst du, glaube ich, nichts anderes angezeigt, sodass wir auch damit gestartet sind. Und eins vielleicht vorweg, wir haben beide Themen, wo wir ganz genau wissen, dass der größte Teil der Inhaber von Ferienunterkünften es nicht richtig geregelt hat. Das heißt, wenn du jetzt hier gerade zuschaust oder zuhörst und selbst Inhaber von Ferienunterkünften bist, wirst du heute sicherlich einiges mitnehmen. Wir haben nämlich auch angefangen und gesehen, wie sichern wir das für uns überhaupt ab? Dann haben wir gesehen, ja, so einfach ist das auch nicht, weil wenn du jetzt mal, kannst du mal drüber nachdenken, bei deiner Versicherung hingehst und sagst, ja, ich hätte gern mein Rent-to-Rent-Modell abgesichert, meine Kurzzeitvermietung können die meisten Versicherungen nichts mit anfangen, sodass wir dann auch in den Gruppen, wo wir am Anfang drinne waren, gesehen haben, wow, krass, keiner, der das so richtig anbietet. Und mittlerweile sind wir da wirklich federführend, was die Absicherung von Ferienunterkünften angeht. Von daher freue ich mich heute auf das Gespräch und sehr, sehr cool, dass du da vor allem diesen Schritt gewagt hast, weil das Ganze ist ja auch gar nicht allzu lange her, oder? Wann bist du gestartet? Oder wann seid ihr gestartet?
Im Januar
Ja.
2023, im März hatten wir dann die erste Ferienwohnung. Dann hat es halt relativ lang gedauert, weil wir trotzdem gedacht haben, okay, wir haben schon sehr hohe Ansprüche und haben sehr viel abgelehnt, bis wir dann jetzt zur zweiten kamen. Und ich habe dann schon angefangen, diese Nutzungsänderung zu machen, auch gleich ab Januar eigentlich oder Februar letzten Jahres. Aber dass ich das jetzt dann Vollzeit mache, ist dann seit September letzten Jahres.
Na super, cool. Und dann auch gleich mit Mitarbeitern, sehr, sehr cool. Jetzt sagst du ja, du hast ja schon zwei Apartments oder ihr habt zwei Apartments. Ihr macht das auch unter einem besonderen Blick. Also ihr habt auf jeden Fall eine CI oder einen Erkennungswert, worauf man kommt. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, also wir waren schon, also auch uns daheim, unsere Einrichtung ist alles sehr bunt. Wir mögen Farben, vor allem Lichtstimmungen sind uns sehr wichtig. Und bei der ersten Ferienwohnung haben wir dann auch gemerkt, okay, anscheinend diese Gruppen, die werden weiter anwachsen. Es kommen eher mehr dazu und wir brauchen irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Und dann dachten wir, ja gut, einmal natürlich unser Farblichtkonzepte, dass da Leute vielleicht auch Wert drauf legen, genauso wie wir. Und das andere war auch das Thema Familien, weil wir gar nicht viele Unterkünfte gesehen haben, die sich, ja, die für Ferien, also für Familien ausgelegt sind. Und dann dachten wir bei der ersten Wohnung, ja gut, dann lass doch direkt ein Kinderzimmer einrichten. Wir hatten so einen kleinen Raum, da wussten wir eh nicht so recht, was wir mitmachen. Wir hätten da kein normales Bett oder so reinstellen können. Und seitdem hatten wir, glaube ich, fast keine Buchung ohne Kinder. Also das ist jetzt irgendwie total unser Ding geworden, dass wir nur noch Familien beherbergen. Und das haben wir jetzt, weil das so positiv ankam, machen wir das natürlich jetzt auch bei den nächsten Wohnungen so.
Ja, super, cool. Wir werden es auf jeden Fall mal in den Shownotes verlinken. Die Website schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und wenn ihr in Coburg seid, dann hinterlasst nicht nur ein Feedback, sondern auch vielleicht einen Besuch, wenn es zeitlich bei euch passt. Sehr cool. Lass uns vielleicht direkt mal starten. Wenn es um das Thema Umnutzungen geht, dann ist es ja so, dass der Großteil der Inhaber von Ferienunterkünften es entweder gar nicht auf dem Schirm hat oder gar nicht weiß, dass man da überhaupt was machen muss. Wie ist da deine Erfahrung oder eure Erfahrung? Musst du in dem Bereich noch viel erklären oder kommen die Leute von sich aus auf euch zu?
Gut, es ist jetzt immer mehr Thema geworden. Ich glaube, vor 3 Jahren war das Thema Nutzungsänderung ja überhaupt kein Thema. Das war vielen egal. Aber es lag auch daran, weil die Städte einfach nicht so darauf geachtet haben. Und natürlich jetzt durch diese ganzen Coachings, immer mehr Leute wollen in diesem Business tätig werden. Und durch diese Flut an Ferienwohnungen sind natürlich auch die Städte darauf aufmerksam geworden. Und bringen jetzt ja immer mehr Satzungen raus. Und das hat sich dann jetzt schon in den letzten Monaten, finde ich, da hat man extrem Anstieg auch gemerkt an den Aufträgen, dass sich es immer mehr rumspricht, dass es reguliert wird. Es gibt mehr Zweckentfremdungssatzungen, vor allem Großstädte gehen jetzt auch relativ schnell dagegen vor. Und was halt Städte mittlerweile auch machen, sind diese Kontrollen. Also ich, leider kommen oft Bauherren dann zu mir, wenn es dann schon zu spät ist, wenn dann nämlich schon das Schreiben vom Bauamt kam, und dann steht eben drin, es wurde gemeldet oder wir sind anderweitig darauf aufmerksam geworden, dass diese Wohnung eben illegal betrieben wird und es ist eben innerhalb von dieser Frist einen Bauantrag zu stellen und ja, im schlimmsten Fall muss man natürlich auch direkt eine Strafe zahlen. Und von daher ist es natürlich gut, wenn sich Leute von Anfang an darum kümmern, aber das ist trotzdem schon eher der kleinste Teil.
Ja. Also spannend. Ist bei uns ähnlich. Da greifen die meisten auch wirklich zum Hörer oder gehen auf unsere Website, wenn schon mal was passiert ist. Und auch da, wenn das ein Thema für dich ist, egal ob Thema Umnutzung oder Absicherung, nutzt die Möglichkeit. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz erklären, wie wäre dann der Ablauf in einer Zusammenarbeit bei euch? Wie läuft es ab?
Das hat sich jetzt so in den letzten 2, 3 Monaten auch ein bisschen geändert. Weil ich, also davor bin ich davon ausgegangen, weil ich auch einfach noch nicht so viele Architekten hatte, dass ich so viele Leistungen anbiete, wie Standortanalysen, Akteneinsichten, dass ich davon ausgegangen bin, okay, das schaffen auch Bauherren selbst zu beschaffen und sich darum zu kümmern. Und habe dann immer erklärt, wie findet man einen Bebauungsplan, wie liest man denn einen Bebauungsplan, auf was kann man denn noch so achten, wenn man Wohnungen besichtigt. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es trotzdem für viele gar nicht so leicht ist und auch vor allem auch diese ganzen Satzungen, Texte nicht so leicht verständlich wie vielleicht für mich und dass schon der ein oder andere Fehler dadurch auch passiert ist, weil sie einfach einen extrem wichtigen Satz vielleicht übersehen haben und an dem lag es aber, warum es abgelehnt wurde. Und deswegen ist die Zusammenarbeit mittlerweile so, dass sich Kunden bei mir melden, meistens über meine Website eben. Man kann Telefontermine buchen, die werden auch. Also alle freien Termine werden auch immer gerne gebucht, jede Woche. Und dann, wenn jemand schon ein konkretes Objekt hat, dann machen wir jetzt immer erstmal eine Standortanalyse, dass wir von uns erstmal die Wahrscheinlichkeit einschätzen. Wir klären das auch mit dem Bauamt ab, suchen Satzungen raus, Bebauungspläne, machen Einfügungsnachweis, wenn es eben keinen Bebauungsplan gibt. Aber dass man da schon mal eine grobe Richtung hat, wohin es geht und dass wir den Leuten natürlich auch schon relativ schnell sagen können, wir sehen hier eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, das und das und das spricht dagegen und dass vielleicht dadurch auch gar kein Mietvertrag zustande kommt.
Ja, macht total Sinn. Also, ich glaube, da fühlen sich auch die meisten abgeholt. Wenn das jetzt für dich ein Thema ist, dann schau auf jeden Fall in die Shownotes. Wir werden es verlinken. Der Ablauf bei uns ist ähnlich, bloß dass wir dort im Erstgespräch schauen, was ist dir besonders wichtig, wie kannst du es absichern. Auch da, so wie du jetzt aufgelistet hast, welche Dienstleistungen es gibt, gibt es bei uns verschiedene Versicherungsmöglichkeiten. Von, ich sag mal, rund um Sorglosabsicherung bis hin zu einer Basisabsicherung. Und beide Themen sind hochindividuell, dass man da auch nicht einfach sagen kann, okay, wie sieht es pauschal aus mit den Preisen? Das war eine häufig gefragte Sache. Was kostet denn sowas? Kannst du da irgendwie eine Range überhaupt angeben?
Ja, also ich arbeite zu Pauschalpreisen, jetzt auch erst am 1. Juli zum ersten Mal erhöht habe, einfach weil wir jetzt mehr Leistungen anbieten und einige Stunden mehr in diesen Antrag schon vorab stecken, dass eben es nicht mehr zu Ablehnungen überhaupt kommt. Bei uns kostet aktuell der Bauantrag pauschal zum Beispiel 1.500 €. Das sind die ganzen Architektenleistungen dabei. Was immer zusätzlich auch kommt, sind natürlich noch Leistungen von Fachplanern, zum Beispiel Brandschutz. Und das ist auch so ein Thema, was sich jetzt durch diese vielen Bauanträge bei mir entwickelt hat. Ich habe gemerkt, dass es immer wieder, ja, kompliziert werden kann. Man findet vielleicht niemanden, die Preise sind extrem unterschiedlich und das hat auch viele Kunden verunsichert, weil die gar nicht wussten, ja, sind es jetzt nur die 1.500 € oder was kann denn da noch alles kommen? Und das habe ich, mittlerweile kann ich das ziemlich genau sagen und das ist auch gut, weil ich einen externen Dienstleister jetzt habe, mit dem ich deutschlandweit zusammenarbeite bei solchen Themen. Und dann muss man natürlich immer gucken, je nach Gebäudeklasse und Bundesland gibt es immer Unterschiede. Ich sage mal, je größer ein Gebäude ist, desto teurer ist es am Ende auch, weil es einfach dann zum Beispiel Gebäudeklasse 5 und Sonderbau ist. Dann brauche ich natürlich auch wieder einen Prüfsachverständigen und so weiter. Das ist aber auch in jedem Bundesland wieder anders geregelt. Aber ich versuche schon, das von Anfang an gleich transparent zu sagen, wie viel was kostet. Es gibt noch super kleine Zusatzleistungen, wie die Pläne müssen digitalisiert werden, wenn die irgendwie schon 100 Jahre alt sind. Die werden gescannt in diesen Bauarchiven. Man kann die schlecht lesen, die sind vielleicht geknickt, da wurde drin rumgeschrieben, Stempel sind drauf. Und wenn wir dann sagen, okay, das ist einfach zu schlecht, die Qualität, dann bieten wir auch an für, ich glaube, 450 € sind es aktuell, dass wir diese Pläne eben neu zeichnen.
Ja, macht durchaus Sinn. Okay.
Aber das hat sich auch erst mit der Zeit entwickelt. Am Anfang habe ich komplett anders gearbeitet. Ich habe für jeden ein individuelles Angebot gemacht in der Excel-Tabelle, habe das genau kalkuliert und dann dachte ich irgendwann, da verliere ich so viel Zeit und dann kommt das Angebot gar nicht zustande und es ist am besten eben über Pauschalpreise sowas abzudecken.
Ja, super. Das ist, glaube ich, auch für die Kalkulation auch ein sehr wichtiger Faktor, dass man direkt weiß, okay, die und die Kostennoten kommen dann entsprechend auf mich zu. Ja, sehr, sehr smart. Cool.
Wenn dir diese Folge bislang gefallen hat, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du eine positive Bewertung hinterlässt. Tu mir und auch dem Podcast einen Riesengefallen, indem du diese Folge vielleicht einfach in deiner Story teilst. Verlinke mich gerne auf Social Media dazu. Jetzt weiter mit dieser Folge.
Du hast gerade angeteasert, ne? So, worauf achtet man oder worauf sollte man achten, wenn man sich so eine Immobilie anschaut? Kannst du da Dinge mitgeben, die man beispielsweise bei einer Besichtigung immer prüfen sollte? Gibt es da was, was bundesweit gilt?
Also was man auf jeden Fall selbst prüfen kann, ist das Thema der Rettungswege. Also wenn es Probleme gab in Baugenehmigungsverfahren oder wenn es dann teuer wurde, dann lag es immer an diesem zweiten Rettungsweg eigentlich. Alles andere war dann schon irgendwie lösbar und machbar. Auch mit diesen Stellplätzen, das ist alles eigentlich unproblematisch. Aber dieses Thema Brandschutz ist einfach super wichtig. Und es ist eben genau vorgeschrieben, wie ein zweiter Rettungsweg sein muss. Das steht immer in der jeweiligen Landesbauordnung des Bundeslandes. Und zum Beispiel, es ist, glaube ich, in allen Bundesländern dieses Maß 90 auf 1,20. Und der zweite Rettungsweg ist zum Beispiel immer ein Fenster. Man muss also von einem Aufenthaltsraum, wenn ich im Dachgeschoss jetzt zum Beispiel bin, da ist es immer am problematischsten, weil im Dachgeschoss habe ich oft kleinere Fenster als in den normalen
Ah, okay.
Vollgeschossen.
Ja.
Und dann kann man schon mal, wenn man so eine Wohnung besichtigt, kann man das relativ schnell sehen. Würde ich hier im Brandfall durch dieses Fenster rauskommen können? Und man kann das sowas ja auch relativ schnell mal ausmessen. Ich meine, wenn es da um 10 Zentimeter hoch runter geht, ist es nicht so schlimm. Man kann auch immer Anträge, auch Abweichungen und so weiter stellen. Aber wenn nicht, ich hatte letztens einen Bauantrag und das größte Fenster war 40 auf 60 Zentimeter. Da kann man sich dann vielleicht schon vorstellen, okay, wie soll hier jemand
Ja,
rauskommen? Wie soll denn
absolut.
gerettet werden? Und da kann man dann leider nicht viel machen, außer wirklich einen eventuell teuren Umbau. Und das ist natürlich, wenn man Sachen anmietet, ja eigentlich gar nicht möglich. Dann muss man das mit den Eigentümern kommunizieren. Der ist vielleicht gar nicht bereit, jetzt da Geld zu investieren, weil er das auch nicht wusste, dass sowas notwendig ist. Und deswegen, das ist eigentlich so der wichtigste Punkt.
Ja, sehr guter Hinweis. Aber das bestätigt auch noch mal so sehr, Dinge einfach im Vorfeld zu planen, im ersten Step schon mal zu berücksichtigen und idealerweise so einen Vorabcheck, wie du gerade gesagt hast, durchzuführen, erleichtert einiges. Wir haben beispielsweise jetzt auch Vermieter, mit denen wir arbeiten, die sagen, wir geben das in die Vermietung, kein Problem, du kannst es gerne anmieten, aber nur unter bestimmten Absicherungen, die du dann auch hast. Da siehst du auch noch mal, wie professionell manche Anbieter sind. Und ich glaube auch da bei den Umnutzungen, der Markt wird einfach professioneller dadurch. Ne? Das kann jetzt nicht einfach mal jeder machen. Und das ist auch gut so. Alright, okay. Jetzt haben wir den Case, der Inhaber, die Inhaberin sagt, ja, super, macht Sinn, ich sollte diese Umnutzung machen. Was brauche ich denn jetzt alles dafür? Was muss ich vorbereiten?
Also eigentlich braucht man immer nur den letzten genehmigten Stand des Gebäudes. Da haben wir nämlich auch schon einige Überraschungen erlebt, auch jetzt leider ist wieder diese Woche. Es ist natürlich wichtig zu wissen, wie wurde das Gebäude genehmigt und wie ist es jetzt. Und das passt leider nicht immer zusammen. Dann hat man halt öfter mal auf einmal eine Balkonanlage. Die wurde halt gar nicht genehmigt. Und dann ist es natürlich sehr problematisch, wenn ich einen Bauantrag stelle und zeichne da einen Balkon ein. Und dann sagt das Bauamt aber, ja, warum ist denn jetzt auf einmal hier ein Balkon? Da gab es noch nie einen Bauantrag dafür. Deswegen, dass da auch nichts auf einen zukommen kann, ist es immer wichtig, dass man einmal ins Bauarchiv geht und die letzten Akten anschaut. Ich habe da vorhin mal gesagt, oder ihr fragt euren Eigentümer, aber da komme ich gerade auch ein bisschen davon weg. Weil ja, der Eigentümer hat wahrscheinlich irgendwelche Pläne dazu oder die Teilungserklärung, da sind auch Pläne dran, aber das heißt trotzdem nicht, dass das der letzte genehmigte Stand ist.
Guter Punkt, ja.
Und jetzt hatte ich diese Woche Pläne bekommen vom Eigentümer, er hat gesagt, nee, er weiß, so wurde es damals gebaut, das sind die richtigen Pläne und so weiter. Und jetzt hat sich aber rausgestellt gestern, es gab vor ein paar Jahren einen Bauantrag, wo dieses ganze Gebäude umgenutzt wurde und jetzt was ganz anderes ist. Und es ist natürlich für uns jetzt wieder schwierig. Jetzt müssen wir alles überarbeiten, wissen nicht, was auf uns zukommen kann. Deswegen ist es jetzt auch gerade bei uns in der Umplanung, dass wir diese Akteneinsichten, dass wir uns selbst jetzt um die Akteneinsichten kümmern, dass sowas gar nicht mehr vorkommen kann. Wir haben da jetzt auch einen externen Dienstleister gesucht, der das für uns deutschlandweit macht. Der geht für uns in diese Bauarchive, scannt die ganzen Sachen für uns ein und stellt die uns zur Verfügung, damit wir einfach auf der sicheren Seite sind und alles über dieses Gebäude wissen.
Super, ja, smart. Ja, und das ist auch ein enormer Vorteil, ich glaube, den wir hier beide bieten. Unsere Dienstleistung kann ja ortsunabhängig genutzt werden.
Ja.
Und sollte es in dem Fall auch, weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt, und da können wir gerne mal so ein paar Bilder reinbringen, wir haben jetzt einen Schaden, einen Versicherungsfall und das Ganze ist im Worst Case nicht umgenutzt. Jetzt kriegst du die doppelte Bestrafung. Wie sieht es vielleicht von deiner Sicht erstmal aus, wenn das Ganze nicht umgenutzt ist und jetzt passiert kein Versicherungsfall? Was sind denn so Strafzahlungen? Wie eskaliert dann das Ganze beispielsweise?
Also so richtig hohe Strafzahlungen habe ich persönlich jetzt noch nicht mitbekommen. Im Endeffekt weisen Bauämter schon erstmal darauf hin, dass sie das mitbekommen haben, dass hier Handlungsbedarf ist, bevor sie Strafen verhängen. Ich hatte jetzt einmal die Situation, dass es dann ein Bußgeld von 500 Euro gab, was noch human ist, weil gesetzlich geregelt ist es so, wenn sowas illegal betrieben wird, können die Strafen bis zu 500.000 Euro sein. Und was natürlich auch dazu kommt, man muss die Gewinne, die man in diesem Zeitraum damit erzielt hat, zurückzahlen. Und ja, je nachdem, wie lange ich das betreibe, wenn es schon zwei,
Wahnsinn.
drei Jahre sind, dann kann da eine hohe Summe auf jeden Fall zusammenkommen. Deswegen, ja, es ist, also ich empfehle das niemandem, weil viele sagen ja, naja, ich lasse das jetzt erstmal anlaufen und gucke, ob das überhaupt erstmal funktioniert und dann mache ich später diese Nutzungsänderung. Aber sowas empfehle ich überhaupt nicht. Und das nenne ich eben auch immer diesen Versicherungsgrund. Was ist denn im Brandfall? Das Gebäude ist nicht umgenutzt. Und wie geht denn die Versicherung dann damit um?
Total, absolut. Also grundsätzlich, auch da sollst du zumindest eine Versicherung haben. 90% der Inhaber haben ja nicht mal einen Versicherungsschutz oder wenn dann einen falschen Versicherungsschutz, teilweise private Hausratversicherungen, die toi toi toi, auch da sind ja die Versicherer schon kulant, dass sie sehen, okay, wenn es ein Großschaden ist, wenn es ein Schaden ist, dass sie versuchen, einen Weg zu finden. Aber bedingungsgemäß, so wie du jetzt auch aus dem Gesetz rausgesprochen hast, ist es natürlich die persönliche Haftung. Es sei denn, du hast natürlich eine Kapitalgesellschaft vorgeschaltet, aber auch da, wenn dein Stammkapital aufgebraucht ist für den Personenschaden oder für die Personenschäden, dann haftest du bis zu deinem Lebensende mit so einer Thematik. Und das ist etwas, also toi toi toi, wir haben bislang auch noch nie einen Personenschaden in der Dimension gehabt. Was ich niemandem da draußen wünsche, weil es sind ganz andere Probleme, die dann auf einen zukommen als nur Geld. Und von daher ist da auch echt eine enorme Verantwortung hinter. Darum sind wir da auch echt rigoros, so wie du es auch machst, dass wir da in die Gespräche gehen, schauen, dass der Markt dort auch professioneller aufgestellt ist, denn im Worst Case bezahlst du das aus deiner eigenen Tasche. Und jetzt kannst du dich einfach mal fragen, ob du jetzt entweder für so ein Bußgeld von 500.000, das Geld mal einfach so parat hast, oder für einen Personenschaden mehrere Millionen Euro so einfach aus der Portokasse zahlen kannst. Also auch wenn du es hast, solltest du es im Übrigen nicht sein, denn die Investitionen für Versicherungen, für Umnutzung etc., die kannst du ja alle ansetzen. Das ist ja alles businessrelevant. Ja, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das fehlt ganz oft da draußen, dieses, natürlich, man malt hier das Schlimmste an die Wand, aber darum geht's ja. Wenn wir unser Geschäftsmodell ausbauen, jetzt hast du zwei Unterkünfte, du hast mir erzählt, ihr baut da jetzt auch gerade auf. Wir sind jetzt Stand heute bei 8 Unterkünften. Das sind dann alles Risiken, die wir nicht mehr beurteilen können. Na, wenn einem Gast was passiert, wenn jemand unzufrieden ist, wir haben letztens den Fall gehabt, dass Gäste das Ganze bei der Kommune einfach anzeigen. Das wurde nie offiziell, das kannst du ja auch anonym machen, da kann keiner was nachvollziehen. Jetzt ist die Frage, war es der Gast, war es der Nachbar? Aber anyway, Wenn du da ein Risiko hast, dann hast du das Ganze jetzt auf den Tisch liegen und musst dich jetzt darum kümmern. Na? Wenn du so jetzt aus der Praxis drüber nachdenkst, was sind so die klassischen Herausforderungen? Du hast ja gesagt, Rettungswege ist so das Thema, worauf man immer achten muss. Gibt es da noch so einen Klassiker, der immer wieder aufploppt?
Also eigentlich ist jeder Antrag für sich individuell. Wir haben so viele verschiedene Themen, aber so richtige Klassiker, das sind schon eigentlich immer so diese wichtigen Themen wie einfach Brandschutz, Rettungswege. Aber ja, was leider auch, was heißt Klassiker, aber was öfter mal vorkommt, dass es anders gebaut ist als genehmigt.
Das
Das
ist nochmal ein
ist.
spannender Punkt, Lisa, ne? Bei dem Case jetzt, da merkst du jetzt, da ist ein Balkon, was nie genehmigt wurde. Was macht man denn da?
Also da kann ich, also da kann ich dann natürlich auch nicht weiterarbeiten. So Aufträge muss ich dann ablehnen. Man muss sich einen Architekt vor Ort suchen, der das eben überwacht von Planung, Genehmigung und dann auch alle anderen Themen, die erforderlich werden. Man braucht natürlich dann im Nachhinein noch die ganzen Nachweise. Man muss nochmal mit einem Statiker vor Ort gehen und solche Sachen. Ja, das kann ich dann leider nicht mehr hier aus Coburg betreuen, solche
Klar.
Sachen. Kommt zum Glück nicht so oft vor, aber ich sag mal, ich habe jetzt, denke ich, so um die 200 Nutzungsänderungen gemacht und so 10 Mal, sage ich jetzt mal, gab es schon diesen Fall, vielleicht auch 20 Mal, dass es anders gebaut war als genehmigt. Zum Beispiel auch so Sachen, dass einfach das Haus natürlich dann größer war als in den Plänen, 1 Meter oder so vergrößert, aber das sind so Sachen, das reiche ich da natürlich nicht ein, weil da kann es zu großen Schwierigkeiten für die Eigentümer kommen.
Glaube ich. Ja, du merkst hier auch ein hochsensibles Thema und kann man so in der Kürze, wie wir es versuchen, gar nicht alles auf den Punkt bringen. Wenn du jetzt sagst, wow, krass, da muss ich zumindest was machen, das ist ja schon der erste Step zu erkennen, hey, da sollte ich was machen. Dann hast du hier auf jeden Fall in den Shownotes rund um dieses Video, um den Podcast, je nachdem, wo du das gerade konsumierst, die entsprechenden Links und geh da einfach in die Gespräche, denn nur dann kannst du aktiv was verändern, bevor was passiert. Und ja, wenn du Fragen, Wünsche oder Anregungen hast, auch da schreib sie uns gerne rein. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, Lisa, dass wir hier über das Thema sprechen. Und bleibt einfach wachsam. Lasst es nicht zu spät werden und handelt, bevor da irgendwas aufploppt. Lisa, wenn du jetzt die letzte Minute nutzt, was würdest du den Leuten da draußen noch mitgeben? Was würdest du ergänzen?
Ja, also, dass sie natürlich dieses Thema Nutzungsänderung nicht aufschieben bis nach Einrichtung und Inseratserstellung, sondern einfach, während sie schon in der Verhandlung mit dem Mietvertrag sind, einfach schon mal kurz zu mir oder jemand anderen Kontakt aufnehmen und es sich mal kurz abklären lassen mit dem Bauamt, mit Bebauungsplan und so weiter, ob es denn überhaupt möglich ist, wie ist die Wahrscheinlichkeit, wie sind die Chancen. Es gibt so viele verschiedene Satzungen mittlerweile, Sanierungserhaltungssatzungen, auf die man achten muss und ein Laie kann es einfach nicht für sich entscheiden, ob es denn jetzt dann die richtige Wahl ist mit der Wohnung oder nicht und von daher ist es nicht aufwendig, sowas vorher abklären zu lassen. Wir bieten das für 150 € netto an. Innerhalb von 2, 3 Tagen können wir das machen.
Das ist
Und
ein
man spart
No-Brainer,
sich
wirklich.
vielleicht sehr viele tausende Euros.
Total. Absolut. Ja, schöner Abschluss. Also, komm ins Handeln, kontaktiere Lisa, kontaktiere die Firma über die Shownotes, die wir verlinken werden. Und Lisa, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Expertise und bis hoffentlich bald zum nächsten Thema.
Ja,
Dankeschön.
sehr gerne. Vielen Dank.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen, und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.